ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Untersuchungsausschüsse gelten als schärfstes Schwert der parlamentarischen Opposition, egal ob im Bundestag oder in einem Landesparlament. In Brandenburg wird er eingesetzt, wenn ein Fünftel der Abgeordneten dafür stimmt. Die AfD machte von diesem Recht in der ablaufenden Legislaturperiode eifrig Gebrauch. 4 Untersuchungsausschüsse gab es. Die müssen vor der Landtagswahl ihre Arbeit beenden, deshalb legen sie jetzt ihre Abschlussberichte vor. Haben diese Ausschüsse tatsächlich Aufklärung gebracht oder nur eine Menge Geld gekostet? Dem ist Landespolitikreporterin Amelie Ernst nachgegangen.
1,8 Millionen Euro für den ersten Corona-Untersuchungsausschuss, 1 Million für den zweiten, 1,4 Millionen Euro für den Untersuchungsausschuss zum Flughafen BER und eine weitere Million für den zum RBB-Skandal. Die Opposition, speziell die AfD, hat sich Aufklärung in dieser Legislaturperiode einiges kosten lassen. Und in allen Bereichen habe man neue Erkenntnisse gewonnen, findet AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt. Beispielsweise beim Thema Corona.
Da hat die Landesregierung bis zum Schluss, bis heute nichts getan, um vernünftige Daten zu erheben, um die Maßnahmen, die man ergriffen hat, auch als Landesregierung wirklich gut zu begründen und gut anzupassen. Bis heute ist das nicht passiert.
Außerdem seien Menschen zum Impfen gedrängt worden, so Berndt. Doch um zu solchen, aus seiner Sicht fragwürdigen Schlüssen zu kommen, habe es nicht 2 Corona-Untersuchungsausschüsse mit entsprechend hohen Kosten gebraucht, meint Oppositionspolitiker Peter Wieder von BVB Freie Wähler.
Da ist es in Summe sicherlich auch in einigen Teilen ein Vorbeihandeln am eigentlichen Kern sozusagen gewesen. Denn gerade diese ganze Diskussion, Impfung und diese ganze Agitation, die seitens von der AfD getrieben wurde, sozusagen schon gegen die Impfmöglichkeit, sage ich jetzt mal, das ist nicht unsere Kragenweite.
Hat die AfD Untersuchungsausschüsse nur eingesetzt, um damit für Aufsehen und Empörung zu sorgen? Linken-Fraktionschef Sebastian Walter sagt, ja.
Also Untersuchungsausschüsse sind eigentlich dazu da, um Dinge aufzuklären und Lehren zu ziehen, aus der Vergangenheit Fehler aufzuklären. Das, was die AfD hier gemacht hat, ist nichts anderes als Missbrauch des Parlaments. Die AfD wollte diesen Untersuchungsausschuss einfach nur, um ihre kruden Verschwörungstheorien bestätigt zu sehen und sieht sie jetzt am Ende eben nicht bestätigt.
Bei den Untersuchungsausschüssen zum Flughafen BER und zum RBB kommen die Abgeordneten zu unterschiedlichen Einschätzungen. Beim Thema BER habe es längst einen genauso ausgerichteten U-Ausschuss in Berlin gegeben, so Grünen-Fraktionschefin Petra Buttke. Deshalb hätte man sich den in Brandenburg sparen können.
Man muss sich sehr genau überlegen, welche Untersuchungsausschüsse man einsetzt. Denn so ein Untersuchungsausschuss kostet den Steuerzahler so viel Geld. Und da ist die Frage, wo ist es sinnvoll eingesetzt? Soll es nur genutzt werden für Wahlkampf beispielsweise? Oder auch, wie einige Fraktionen, die AfD-Fraktion hier im Brandenburger Landtag, um zusätzliches Personal zu beschäftigen, möglicherweise sogar der jungen Alternative. Und dann muss ich sagen, das ist rausgeschmissenes Geld des Steuerzahlers.
Die AfD weist die Vorwürfe zurück. Alle Untersuchungsausschüsse seien wichtig gewesen, auch wenn sie zusammen über 5 Millionen Euro Kosten verursacht hätten.
Die Landesregierung setzt alle möglichen Beauftragten und Sonderbeauftragten ein, gibt Geld für Werbekampagnen aus. Da guckt man nicht aufs Geld. Aber bei diesen Untersuchungsausschüssen heißt es auf einmal, wir haben nicht genug Geld. Dieses Argument ist wirklich verlogen.
Mit dieser positiven Einschätzung stehen die AfD und ihr Fraktionschef Hans-Christoph Berndt alleine da. Auch im nächsten Landtag reicht ein Fünftel der Abgeordnetenstimmen, um einen Untersuchungsausschuss einzurichten. Gut möglich, dass diese von ihrem Recht dann auch wieder Gebrauch machen.
Aus Potsdam informierte Landespolitikreporterin Amelie Ernst. Mehr Verkehrssicherheit und weniger Durchgangsverkehr, das wünschen sich Anwohner im Ostkreuzkiez in Berlin-Friedrichshain. Im Herbst gab es schon ein Bürgerbeteiligungsverfahren. Heute präsentierte das Bezirksamt das fertiggestellte Konzept und die nächsten Schritte. RBB24-Reporterin Annette Mirsch berichtet.
Künftig soll der Durchgangsverkehr auf Nebenstraßen im Kiez verhindert bzw. massiv eingeschränkt werden. Insbesondere die Nord-Süd-Verbindung von der Frankfurter Allee über die Boxhagener Straße in Richtung Revaler Straße will man so für fremde Autos kappen und diese auf Hauptstraßen verdrängen. Geplant sind außerdem autofreie Fußgängerzonen, Schulzonen sowie Straßenpoller. Dabei gehen auch Parkplätze verloren. Am Bürgerbeteiligungsverfahren hätten mehrere hundert Menschen teilgenommen. 94% von diesen würden die Maßnahmen positiv bewerten, so das Bezirksamt. Die Umsetzung ist in 3 Teilabschnitten geplant. Das Bezirksamt hofft, dass es Ende des Jahres losgeht. Die Finanzierung sei aber nur für den ersten Abschnitt gesichert. Hier stünden rund 150.000 Euro aus der Bezirkskasse zur Verfügung. Für die anderen beiden Abschnitte sei man auf finanzielle Hilfe von der Senatsverkehrsverwaltung angewiesen.
Ein Verkehrskonzept für den Ostkreuzkiez in Friedrichshain, darüber berichtete Annette Mirsch. Das hat schon Tradition. Einmal im Jahr lädt der Bundespräsident Botschafter und Diplomaten zum Ausflug ein. Heute war das Ziel der Reise die Lausitz. RBB24-Reporter Nico Hecht.
Statt Naturidyllen heute Universitätslabore und Werkstätten. Dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, SPD, die gut 140 Botschafter dieses Jahr als erstes an die Brandenburgische Technische Uni BTU in Cottbus führt, sei ein wichtiges Zeichen, meint Uni-Präsidentin Grisine Grande. Es rücke eine Region wie die Lausitz und Zukunftsfragen in den Mittelpunkt dieser Reise.
It seems something new is going on.
An der Universität würden technische Lösungen erforscht für den Kohleausstieg in 4 Profillinien wie Energiewende und Dekarbonisierung oder auch künstliche Intelligenz und Sensorik. Den Botschaftern und Steinmeier präsentierten die Wissenschaftler konkrete Projekte wie Spretec, das Technologien entwickelt, die Energie und Material sparen. Etwa Bauträgerteile, organisch geschwungene Metallzylinder etwa. Dieser sieht eher aus wie ein Zauberhut bei Harry Potter.
Sie sagen uns bestimmt noch, was das ist.
Genau, ich will sagen, das ist ein Trägerprofil, was so optimiert wurde, dass es Lasten optimal aufnehmen kann. Und so eine Umsetzung eines solchen komplexen Geometrie ist mit konventionellen Fertigungsmethoden schwer umsetzbar.
Technologien, die den Kohleausstieg möglich machen sollen, aber die Uni erforscht auch deren Akzeptanz. Auch mit Virtual Reality Brillen, mit dem die Wissenschaftler Auswirkungen grüner Technologien erlebbar machen. Wie fühlt es sich etwa an, wenn Windräder Schlagschatten werfen?
Wir könnten dann zum Beispiel in Experimenten schauen, ob es tatsächlich eine Auswirkung auf die Akzeptanz hat.
Und ein Selbstläufer ist die Akzeptanz auch in der Lausitz nicht. Das zeigt auch das Ergebnis der Europa- und Kommunalwahlen. Die AfD ist hier mit Abstand stärker. Kraft geworden, die in Brandenburg den Klimawandel bestreitet und zurück zur Atomkraft will. Steinmeier zeigt Verständnis für Sorgen um den Strukturwandel. Immerhin hätten noch bis zur Wende bis zu 80.000 Lausitzer in der Braunkohle gearbeitet.
Gelingen kann er nur ohne so gewaltige Strukturbrüche, wie sie in den 90er Jahren die Menschen hier schon einmal erlebt haben.
Helfen soll dabei auch viel Geld. 10,3 Milliarden Euro vom Bund und mehrere 100 Millionen Euro vom Land fließen in den Strukturumbau. Ein Großteil in den Aufbau von Forschungsinstituten. Die Lausitz soll zur technologischen Innovationsregion werden. Auch mit einem Zentrum, das elektrische Antriebe für Flugzeuge entwickelt. Solche Innovationen haben bisher so lange gebraucht, dass alle Klimaziele kaum zu erreichen wäre, sagt Professor Klaus Höschler.
Außer Sie haben einen Platz, wo Sie konzentriert eine beschleunigte Entwicklung durchführen können. Und dieser Platz, der entsteht jetzt hier.
Europawahlergebnis hin oder her, meint Höschler. Er sieht die Akzeptanz für den Strukturwandel weiter wachsen.
Wir hatten vor 2 Wochen einen Tag der offenen Tür, wo sehr viele hier aus Cottbus und der Umgebung unsere Hallen angeguckt haben und nur des Lobes waren, dass man den Eindruck hatte, hier geht's wirklich vorwärts.
Spannende Einblicke sicher für die Botschafter, meint Bundespräsident Steinmeier dann zum Besuch der Uni.
Und ich hoffe, es hat sich auch etwas von dem wirklich kreativen Geist dieser Region vermittelt.
Und davon, so Bundespräsident Steinmeier, von der Bereitschaft, die großen Herausforderungen des Strukturwandels auch anzugehen.
Eine Landpartie von Bundespräsident, Botschaftern und Diplomaten in die Lausitz, darüber berichtete Nico Hecht. Ein harter Vorwurf ist das hier. Am Sonntag soll es in einem Brandenburger Wahllokal Betrug gegeben haben. Das wird einfach so in einem TikTok-Video behauptet. Auch von einer Anzeige ist die Rede, doch bei der Polizei weiß man davon nichts. Landespolitikreporter Thorsten Südow ist dem Vorwurf nachgegangen.
So Mitte 20 könnte der Mann im grau-grünen T-Shirt mit Bart und Basecap im TikTok-Video vor dem Potsdamer Stimmbezirk 7111 sein. Er spricht von angeblicher Wählerbeeinflussung am Sonntag im Wahllokal im Stadtteil am Stern.
Ich habe die ganze Zeit da gesessen. Teilweise habe ich immer nur Fragen gestellt, warum denn bitteschön die Wahlhelfer immer hinter den anderen stehen und teilweise gesagt haben, nicht die wählen. Grüne, SPD, CDU oder CSU. Bitte keine AfD, bitte keine AfD.
Damit nicht genug der Vorwürfe.
16.45 Uhr kam Wahlhelfer rein und der hatte Schredder verteilt. Und dann habe ich gefragt, warum Schredder verteilt werden. Er hat gesagt, ich werde jetzt die Polizei rufen.
Die Polizeidirektion West berichtet, es habe am Sonntag keinen Polizeieinsatz dort am Wahllokal gegeben, weil es den behaupteten Anruf nicht gab. Potsdams Wahlleiter Stefan Tolksdorf hat nach dem Auftauchen des Videos mit den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern vor Ort gesprochen. Die Ehrenamtlichen versichern:
Erstens, dass sie diese Person am Wahltag im Wahllokal nicht gesehen haben, sich beziehungsweise nicht erinnern können. Und zweitens, und das ist mir wichtiger, dass weder Wähler beeinflusst wurden, weder vor der Stimmabgabe noch während der Stimmabgabe, und dass natürlich auch keine Schredder verteilt wurden, wie in den Videos berichtet wird.
Wissenschaftlerin Paula Jöst von der Gutenberg-Uni Mainz rät zur Vorsicht bei der Nutzung sozialer Medien wie TikTok. Jeder sollte sich fragen, gibt es weitere Medien, die diese Vorwürfe thematisieren? Bleiben die Macher anonym? Das unbewiesene Wahlbetrugsvideo aus Potsdam schadet, sagt Jöst.
Und diese Zweifel am Wahlprozess übersetzen sich ganz, ganz schnell leider in Zweifel am Wahlergebnis. Wenn ich am Wahlergebnis zweifle, hat das schnell auch Auswirkungen auf mein Vertrauen in die gewählten Politikerinnen und Politiker, in mein Vertrauen für politische Institutionen und Prozesse. Und das schlägt sich immer weiter nieder. Das heißt, solche Zweifel zu sehen in Videos hat wirklich fatale Konsequenzen.
Die Kripo Potsdam ermittelt wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat gegen Unbekannt.
Es berichtete Thorsten Südow.
Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte.
Wenn man an ein Museum im Bezirk Lichtenberg in Berlin denkt, dann fällt einem vermutlich zuerst das Stasi-Museum ein. Weniger bekannt ist das Museum Lichtenberg im ehemaligen Rathaus von Boxhagen-Lichtenberg, dem heutigen Stadthaus. Das kleine Museum erzählt in einer Dauerausstellung, wie aus dem kleinen Dorf Lichtenberg mit nur 600 Einwohnern einer der wichtigsten Industriestandorte und eines der wichtigsten Arbeiterquartiere Berlins wurde. Das alles zeigt das Museum auf überraschend vielfältige Weise. Das erklärt Museumsleiterin Anna Katz, denn dieses Museum ist ein Ort,
an dem man Geschichte nicht nur erleben, sondern auch anfassen und fühlen und an der Geschichte auch arbeiten und mitgestalten kann. Das ist etwas, was wir vor allen Dingen im Museum immer wieder auch anhand der Objekte an verschiedenen Stationen möglich machen. Hier kann man riechen, hier kann man anfassen, hier kann man mitgestalten und kreativ sein.
Besucherinnen und Besucher können zum Beispiel probieren, die Bezirksteile Lichtenbergs zusammenzupuzzeln, Geschichte per Touchscreen lebendig werden lassen. Sie können an Kreativworkshops teilnehmen oder auch berühmte Erfindungen aus Lichtenberg anschauen. Die sind hier im Museum zusammengetragen worden und darauf ist Anna Katz besonders stolz.
Es zeigt so viele verschiedene Ereignisse, Geschichten, Objekte, die bis jetzt, glaube ich, vielleicht nicht auch allen bekannt sind.
Ein Objekt davon ist wahrscheinlich den meisten bekannt, allerdings nicht die Tatsache, dass es eine Lichtenberger Erfindung ist, der Eierschneider. Erfunden 1909 von Willi Abel, sein kleiner Küchenhelfer eroberte von Lichtenberg aus die ganze Welt. Das und vieles mehr erfahren die Besucherinnen und Besucher in vier Räumen mit W-Wörtern. Der Raum mit der Bezeichnung Was legt den Schwerpunkt auf historische und aktuelle Ereignisse. Der Wo-Raum widmet sich den einzelnen Ortsteilen Lichtenbergs. Der Wer-Raum berühmten Persönlichkeiten des Bezirks. Und der Wow-Raum steht für Überraschendes und Mitmachprojekte. Besucherin Julia Prochnow, die ist zum ersten Mal hier und bereut es ganz und gar nicht.
Es ist schon mal schön, dass man auch ein bisschen was anfassen kann, ein bisschen was entdecken kann und es ist wirklich interessant gestaltet.
Die nächste der regelmäßigen Sonderausstellungen im Museum Lichtenberg beginnt am 28. Juni. Titel: Die letzte Parade, und gewidmet ist sie dem Abzug der russischen Truppen aus Lichtenberg vor 30 Jahren im Jahr 1994. Die waren immerhin 49 Jahre hier stationiert. Auch das gehört zur Geschichte Lichtenbergs.
Mehr davon gibt's auch im Fernsehen. Der Tag. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen. Aus dem ARD-Studio Warschau. Mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.